Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Highlights Radio. Herzlich willkommen. Bei uns im Studio sitzt heute Erwin Rüttel, mit dem wir über die kommenden Wahlen, das Wahlprogramm und seine privaten Vorstellungen, wie das Gesundheitswesen sich entwickeln sollte, sprechen wollen. Herzlich willkommen, Herr Rüttel. Aber bevor wir uns diesem zuwenden, morgen ist ja das Berichterstattergespräch in Sachen Pflegeberufegesetz. Früher als junge Leute hätten wir formuliert, das alles war aber eine schräge Nummer. Was ist da eigentlich geschehen? Und das Ergebnis ist ja weitgehend schon bekannt. Wie bewerten Sie das?
Ich denke, es ist gut, dass wir einen Kompromiss gefunden haben. Es wäre noch besser gewesen, wir hätten diesen Kompromiss schon vor einem Jahr gefunden. Dann hätten wir also auch etwas mehr Zeit und in Ruhe diesen Prozess steuern können. Jetzt sind wir doch sehr stark in Zeitnot geraten und es sind also doch eine ganze Reihe an Schnittstellen zu lösen, die also einer entsprechenden ordentlichen Beratung bedürfen. Aber ich bin froh, dass es jetzt weitergeht und wir haben ja noch 8 Wochen und ich denke, dass wir dann einen ordentlichen Gesetzentwurf hinbekommen.
Warum ist das eigentlich in dieser Form gelaufen? Das war doch sehr seltsam. Erst Einigung, dann wieder Nicht-Einigung, die Einigung so lange rausgezögert. Was stand dahinter?
Also ich glaube, dass also bei einigen die Vorstellung dahinter steht, dass man also den Pflegeberuf nur mit Abitur ausüben kann. Das ist vielleicht eine Idealvorstellung, aber wir brauchen in den nächsten Jahren deutlich mehr Pflegekräfte. Wir brauchen mehr Pflegekräfte im Krankenhaus. Wir brauchen aber noch viel mehr zusätzliche Pflegekräfte im Bereich der Pflegeversicherung, also für ältere Menschen. Wenn wir hier Menschen, die gern in der Pflege arbeiten, Verantwortung übernehmen, aus dem System ausschließen, dann haben wir hier riesige Versorgungsprobleme. Etwa die Hälfte derer, die heute eine examinierte Altenpflegeausbildung machen, haben Hauptschulabschluss, einen vergleichbaren Abschluss wie Hauptschule oder sind Quereinsteiger oder sind Migranten. Wir müssen sehen, dass wir auf der einen Seite eine hochqualifizierte Ausbildung für die Kinderkrankenpflege sicherstellen, aber auf der anderen Seite auch die Versorgungsprobleme in der Altenpflege. Und neben einer guten fachlichen Ausbildung braucht man auch eine entsprechende Herzensbildung. Viele, wenn nicht alle, die in der Altenpflege arbeiten, bringen das mit. Wir haben eine gute Versorgungsstruktur. Unsere Pflege in Deutschland ist gut und die wird also überwiegend gestaltet von Hauptschülern. Und die darf man nicht aus diesem System hinausdrängen. Und wenn man dann drei Berufe zusammenbringen will, die also andere Strukturen haben, dann wird es halt eben schwierig und kompliziert. Es ist also eine große Herausforderung hier, eine Lösung zu finden, dass man auf der einen Seite eine fachlich qualifizierte Ausbildung hat, auf der anderen Seite aber auf jeden Fall sicherstellt, dass alle die, die heute einen Abschluss schaffen, den also morgen mit dem Gesetz dann auch schaffen.
Nun gibt es ja Leute, die werfen gerade Ihnen vor, es gehe nur um die Kohle. Das heißt, es darf nicht zu teuer für die Heime werden, es darf nicht zu teuer und so weiter.
Ja, diesen Vorwurf gibt es. Mir geht es um die Versorgung. Wenn wir nicht ausreichend Pflegekräfte gewinnen können, dafür ist wichtig, dass diese Pflegekräfte ordentlich bezahlt werden. Da haben wir aber im PSG 3 auch schon Rahmenbedingungen geschaffen und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir also im Altenpflegebereich in den nächsten 2 bis 4 Jahren das Zahlen von Tariflohn als Standard haben. Also das haben wir also schon geregelt. Wir brauchen mehr Hände und wir brauchen insgesamt mehr Zeit. Da haben wir die Entbürokratisierung auf den Weg gebracht. Wir haben wesentlich mehr, 40.000 zusätzliche Betreuungskräfte als Entlastung für die examinierten Kräfte. Das heißt also, wir müssen vielfältig ansetzen, um also die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wie gesagt, dazu gehört auch mehr Geld, das haben wir geschaffen. Aber ich brauche auch Menschen, die diese Arbeit leisten können und wollen. Die Hauptschüler, die heute ein dreijähriges Examen machen und schaffen und gute Arbeit leisten, in die Hilfstätigkeit abzuschieben und gleichzeitig eine 50-prozentige Fachkraftquote behalten zu wollen, das führt dann dazu, dass es also Belegungsstopps in stationären Einrichtungen gibt. Dann wäre in dem Sinne die osteuropäische Hilfskraft stärker gefordert oder halt die Familie wieder stärker gefordert. Ich denke, wir müssen also Strukturen schaffen, dass wir also auch Familien entlasten können und dass wir also gehaltvolle Qualitätspflege haben. Und die haben wir in dem System heute sichergestellt und die brauchen wir auch morgen.
Wie geht es denn mit der Pflege weiter? Braucht man nicht noch zusätzliche kommunale Strukturen und solche Sachen?
Wir haben ja diese starke Kommunalisierung, gerade was also Beratung angeht, im PSG 3 auf den Weg gebracht. Wir brauchen die Mitverantwortung der Kommunen und Beratungsstrukturen. Das ist insgesamt ein Problem in unserem Gesundheitssystem. Es gibt eigentlich alles, nur weiß nicht jeder, was ihm alles zusteht. Dementsprechend haben wir auch bei uns im Wahlprogramm stehen, dass wir also ein Gesundheitsportal aufbauen wollen, damit also Patienten sich besser informieren können. Und gerade in der Pflege, wo wir also jetzt im Grunde alles verändert haben, alles wesentlich flexibler gestaltet haben, Menschen mit Demenzen neuen Zugang in die Pflegeversicherung geschaffen haben. Da wollen wir also über die Kommunen eine bessere optimierte Beratung, dass also man möglichst lange, das ist der Gedanke, zu Hause in seinen vier Wänden bleiben kann. Und wir brauchen überall flächendeckend auch Betreuungsdienste. Wir haben ja die Möglichkeit geschaffen im PSG 1, dass man also 40% der Pflegesachleistung in niederschwellige Leistungen umwandeln kann. Dass da, wo es diese niederschwelligen Angebote gibt, funktioniert das auch, aber die haben wir noch nicht flächendeckend. Und dann wäre es gut, wenn also die Kommunen ein Auge darauf haben, dass also diese niederschwelligen Betreuungsangebote sich flächendeckend entwickeln.
Bitte erläutern Sie uns doch in kurzen Worten und schwerpunktmäßig das gesundheitspolitische Programm der Union, so wie Sie es Ihren Wählerinnen und Wählern zu Hause erklären würden.
Also wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt und das wollen wir erhalten und weiterentwickeln. Und ein Bereich, der also in Zukunft deutlich Veränderungen braucht, ist also die ambulante ärztliche Versorgung. Wir haben ein Problem darin, dass also die jungen Ärzte und Ärztinnen, die also in die Versorgung gehen, nicht mehr die Stundenleistung erbringen wollen wie ihre Vorgänger. Und gleichzeitig sind die Länder in der Regel nicht bereit, das Medizinstudium auszuweiten, also mehr Studenten die Möglichkeit zu geben, Medizin zu studieren. Deshalb brauchen wir also ein anderes Auswahlverfahren. Wir brauchen eine Landarztquote, damit also die Strukturen flächendeckend erhalten bleiben. Wir brauchen neue Versorgungsformen, die wir also in der Digitalisierung sehen, Telemedizin. Wir müssen den nichtmedizinischen Gesundheitsberuf attraktiver machen, weil die Ärzte entsprechende gut ausgebildete Fachkräfte an der Hand brauchen, um also in Delegation die medizinische Versorgung flächendeckend sicherzustellen. Also Digitalisierung und sektorübergreifende Versorgung bis hin zur sektorübergreifenden Bedarfsplanung, denke ich, das sind die Herausforderungen, die also in der nächsten Legislaturperiode besonders, was also die medizinische Versorgung angeht, die ambulante medizinische Versorgung angeht, auf uns zukommen.
Gehen wir jetzt mal ins Detail für die Fachleute. Finanzierung, GKV, Parität.
Wir sind der Meinung, dass wir die jetzige Disparität beibehalten sollten. Man muss bedenken, dass also die Arbeitgeber etwa 40 Milliarden aufbringen für Lohnfortzahlung. Auf der anderen Seite haben wir den Zusatzbeitrag, den die Versicherten aufbringen. Zusätzlich bekommt das Gesundheitssystem Steuermittel. Und wir sind der Meinung, die Parität muss dann angegangen werden, wenn also Zusatzbeitrag plus Steuerfinanzierung identisch sind mit den 40 Milliarden, die die Arbeitgeber alleine finanzieren für die Lohnfortzahlung. Das heißt also im Moment keine Veränderung, aber beobachten, wie entwickelt sich das und wenn dann die Belastungen für den Arbeitgeber, Versicherten zu groß sind, dann müssen wir wieder zur Parität kommen.
Die berühmte Protokollnotiz wird aber von der SPD völlig anders interpretiert.
Das wäre ja auch im Grunde, die SPD ist ja auch der Meinung, wir brauchen die Bürgerversicherung.
Also Sie sind für ein duales System.
Ich bin für die Beibehaltung des dualen Systems. Wir müssen sehen, wie wir Vernetzungen schaffen zwischen den beiden Systemen. Es wird sicherlich Veränderungen geben müssen, aber insgesamt hat sich dieses duale System bewährt. Wir haben, wie gesagt, eine ausreichende finanzielle Grundlage. Wir haben ja Rücklagen im Fonds und Rücklagen bei den Krankenkassen. Das ist nicht gleich verteilt. Das wird auch ein Problem, dass wir also uns dem Morbi-RSA zuwenden. Wir haben Entwicklungen im System, die also durch gutes Management nicht mehr ausgeglichen werden können von den Kassen, sondern die systembedingt sind. Und deshalb werden wir und wollen wir in der nächsten Legislaturperiode uns dem Morbi-RSA zuwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Orientierung nimmt, sich stärker auf den stationären Bereich und auf die Arzneimittelversorgung zu konzentrieren, um also hier einen gerechteren Ausgleich beim Morbi-RSA zu finden.
Wie würden Sie die PKV zukunftsfest machen wollen?
Also wir müssen auf jeden Fall Rahmenbedingungen schaffen, dass also die PKV flexibler, dynamischer Beitragssteigerungen umsetzen kann. Wir haben im Moment den Gürtel für die Entwicklung der PKV zu eng geschnürt. Also da brauchen wir mehr Flexibilität. Wir müssen uns auch Gedanken machen über die Portabilität von Rückstellungen innerhalb des Systems der PKV. Das wird auch nicht einfach, aber ich denke, wir müssen die PKV weiterentwickeln oder Rahmenbedingungen setzen, dass sich die PKV weiterentwickeln kann, dass sie gestärkt wird. Wir müssen alles verhindern, dass also die PKV aus dem System verschwindet.
GKV, Sie haben eben schon vom Morbi-RSA gesprochen. Was sind für weitere Reformen notwendig?
Wir brauchen in der Kassenlandschaft auf jeden Fall eine möglichst einheitliche Kassenaufsicht. Also wir haben derzeit die Situation, dass also die Ersatzkassen sehr stringent und penibel vom Bundesversicherungsamt geprüft werden und kontrolliert werden. Und wir haben ein sehr differenziertes Prüfverhalten oder unterschiedliches Prüfverhalten bei den Ländern. Es gibt Länder, wo gar keine Kasse beheimatet ist und es gibt Länder, die nur ein oder zwei kleinere Kassen beaufsichtigen. Hier brauchen wir eine einheitliche Aufsicht, dass also mit gleich langen Spießen letztendlich die AOK und die Ersatzkassen kontrolliert und beaufsichtigt werden.
Wie steht es mit der Selbstverwaltung? Sind Sie ein Vertreter von Selbstverwaltung?
Also ich bin ein Befürworter der Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung muss weiter gestärkt werden. Aber eventuell muss man der Selbstverwaltung zeitliche Horizonte setzen, damit also bestimmte Veränderungsprozesse etwas schneller vonstatten gehen.
Meinen Sie jetzt die gemeinsame Selbstverwaltung oder die solidarische Selbstverwaltung?
Ich habe jetzt konkret zum Beispiel die KV im Blick. Wir haben also für eine flächendeckende Versorgung bereits 2012 das Versorgungsstrukturgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben dann in dieser Legislaturperiode das Versorgungsstärkungsgesetz. Also zum Beispiel der Baukasten, den wir zur Verfügung gestellt haben, um also flächendeckende Versorgung sicherzustellen, ist da, wird nach meiner Meinung aber nicht in vollem Umfang genutzt, teilweise überhaupt nicht genutzt. Da denke ich, da muss man Vorgaben geben. Und wenn die Selbstverwaltung ihre Chancen nicht nutzt, dann muss man überlegen, inwieweit man also seitens der Politik hier eingreift.
Brauchen wir im System mehr Wettbewerb? Also es ist ja immer vom Kassenwettbewerb die Rede, der angeblich um die Qualität gehen soll. Tut er ja nicht. Aber brauchen wir auch Wettbewerb nicht nur zwischen den Kassen, sondern auch bei den Leistungserbringern, bei den Krankenhäusern, bei den Niedergelassenen?
Der Wettbewerb um Qualität. Ich glaube, dass sich also in den nächsten 10, 12 Jahren das Gesundheitssystem grundlegend verändern wird. Wir haben mit der Krankenhausreform bestimmte Dinge schon auf den Weg gebracht. Wir werden, da ist der GBA ja derzeit mit beschäftigt, einheitliche Planungsgrundlagen zu erarbeiten. Das wollen ja auch die Länder, dass also die Krankenhauslandschaft sich mehr oder weniger unter einheitlichen Gesichtspunkten qualitätsmäßig in Deutschland entwickeln kann. Wir haben das Problem, dass die Länder ihren Planungsaufgaben nicht in vollem Umfang nachkommen. Zumindest zahlen sie nicht das, was sie tatsächlich planen. Und deshalb glaube ich, mit diesen einheitlichen Grundlagen für die Krankenhausplanung werden wir einen starken Veränderungsprozess einleiten. Ich glaube, wir brauchen in vielen Bundesländern die Krankenhausstandorte, die wir heute haben, weil also gerade in den ländlich strukturierten Bundesländern brauchen wir das Krankenhaus als Ausgangspunkt für medizinische Versorgung in Zukunft.
Muss es auch geöffnet werden in diesen Gebieten? Geöffnet für die ambulante Versorgung?
Wir wollen, dass also die ambulante Versorgung gestärkt wird. Und wir wollen, dass also da, wo ambulante und stationäre Versorgung zusammenkommen, auch gleiche Vergütungssätze gelten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in 15 Jahren nicht mehr nach ambulant und stationär fragen, sondern dass wir Situationen haben, zumindest im ländlichen Bereich, im städtischen Bereich, Ballungsräume, glaube ich, wird das anders aussehen. Aber in ländlichen Strukturen, glaube ich, da wird man nicht mehr fragen nach ambulant und stationär, sondern wie werde ich versorgt? Und glaube, dass wir uns auch in der nächsten Legislaturperiode damit beschäftigen werden, eine sektorübergreifende Bedarfsplanung auf den Weg zu bringen. Damit wird also dieser Bereich ambulant-stationär zumindest in vielen Bereichen in Deutschland sehr eng zusammenwachsen, bis hin vielleicht sogar verschmelzen.
Wollen Sie das regional machen oder eher zentralisiert?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt auch nicht die Standardantwort, aber ich glaube, auf jeden Fall regionalisierte Elemente mit aufnehmen muss, weil also die Bundesländer doch sehr unterschiedlich strukturiert sind und glaube, dass man also mit zentralen Planungselementen mit Sicherheit nicht jeder Besonderheit in den Regionen gerecht wird. Man muss ja auch bei diesem Prozess den Patienten mitnehmen und, was ganz wichtig ist, die Kommunalpolitik, die immer ein Auge hat auf das Krankenhaus vor Ort. Ich sage also bei vielen Veranstaltungen bei mir im Wahlkreis, in den nächsten 10, 15 Jahren wird alles anders, aber es wird besser, und fordere die Bürgermeister, die Kommunalpolitik auf, diesen Veränderungsprozess als Chance zu begleiten, damit möglichst gute Strukturen entstehen. Aber ich sage dann immer, das, was heute in einem Krankenhaus angeboten wird an Leistung, wird wahrscheinlich in 15 Jahren in diesem Krankenhaus in dieser Form nicht mehr angeboten. Ich glaube, dass wir also gerade, was also speziellere Versorgungsformen angeht, zu bestimmten Fallzahlen kommen müssen, weil man ja weiß, dass je häufiger ich etwas mache, desto besser kann ich das. Da werden wir also Spezialisierungen hinbekommen. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch sehen, dass es für die Notfallversorgung, für die Menschen auch noch das Krankenhaus um die Ecke gibt.
Die ASV war ja so ein Versuch, die Dinge aufzuweichen. Viele haben zu Anfang schon gesagt, das ist ein totgeborenes Kind. Und richtig erfolgreich ist sie wirklich nicht. ASV, also kein Modell, nach dem es funktioniert?
Nein, also wir brauchen da neue Ansätze. Der Ansatz wird sicherlich in der nächsten Legislaturperiode sein, dass wir bei der Notfallversorgung ansetzen, hier sektorübergreifend Lösungen zu finden.
Welche Rolle spielen da Netze, MVZs und Ähnliches?
Meine Erfahrung ist, da, wo sich Ärzte zusammenschließen, zu Netzwerken, zu Ärztenetzen, sind sie erfolgreicher als da, wo sie es nicht tun. Wir müssen Anreize schaffen, dass es also mehr Ärztenetze gibt. Wir haben ja schon viele Möglichkeiten geschaffen, dass MVZs sich entwickeln. Bei den MVZs müssen wir aber darauf achten, dass also eine gute Versorgung, der Patient im Mittelpunkt steht und nicht unbedingt wirtschaftliche Interessen, um also Patientenströme zu lenken. Das wird auch nicht einfach. Meine Wahrnehmung aus meinem Wahlkreis ist, dass also die Fachärzte da ihren Sitz haben, wo auch das Krankenhaus ist. Es gibt bei mir in einem Wahlkreis mit 300.000 Einwohnern keinen Facharzt, der seinen Sitz nicht da hätte, wo auch am Ort ein Krankenhaus ist. Eine ähnliche Tendenz nehme ich auch zumindest in Ansätzen bei der hausärztlichen Versorgung wahr. Ich glaube, die Zukunft liegt also in Ärztezentren, ob das ein MVZ ist, wie auch immer, Ärztehaus, an einem Standort, wo das Krankenhaus nicht weit weg ist. Und die Fläche wird dann über telemedizinische Dinge, die dann auch besser vergütet werden müssen, und über Gemeindeschwestern, die Leistungen in Delegation der Ärzte erbringen, dann stattfinden. Und ich glaube, dass also ein Drittel der Patienten, die heute im ländlichen Bereich oft umständlich zum Arzt fahren müssen, dann also zu Hause von der Gemeindeschwester versorgt werden, gut ausgebildet. Bei Fragen kann dann über Telemedizin der Arzt zugeschaltet werden, der im Zweifelsfall sogar noch dann auch über die Digitalisierung und Vernetzung vielleicht den Facharzt mit einschaltet und dass dann im Konsil praktisch der Patient zu Hause optimal beraten und diagnostiziert und therapiert wird.
Also wir sind uns ja, glaube ich, fast alle einig, dass eine Digitalisierung des Gesundheitswesens unmittelbar bevorsteht und bevorstehen muss und das, was in den letzten 11, 12 Jahren gelaufen ist, eigentlich eine Schande ist. Brauchen wir nicht, wenn wir diese umfassende Form einer Infrastruktur bilden wollen, auch andere rechtliche Rahmen? Wir haben ja also die E-Visite noch nicht richtig rechtlich geregelt und. Ist da in der nächsten Legislaturperiode nicht auch rechtlich unendlich viel zu lösen?
Ja, also wir brauchen die digitale Patientenakte, wir brauchen die Notfalldaten auf der elektronischen Gesundheitskarte. Also viele Dinge sind ja schon angesprochen in dieser Legislaturperiode in unserem E-Health-Gesetz. Ich glaube, dass das also mit einer riesengroßen Dynamik in der nächsten Wahlperiode weitergeht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir also nächstes Jahr die Apotheker an die Telematik-Infrastruktur anschließen und dass wir, so hoffe ich, 2 Jahre danach dann auch Pflegeeinrichtungen anbinden können, dass also auch Entlassbriefe zum Beispiel aus dem Krankenhaus dann auch ans Pflegeheim gehen kann. Also ich glaube, diese Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Ich glaube auch, wir bekommen über Start-ups eine Unmenge an neuen Versorgungsmöglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten und wir müssen sehen, dass wir also, dass sich keine Parallelwelt Dr. Google entwickelt, sondern dass wir also die Möglichkeiten, die also Digitalisierung bietet, die Ideenvielfalt, die bei vielen jungen Leuten da ist, die also diese Gesundheits-Apps entwickeln, dass das eingebunden werden kann in eine sichere Telematik-Infrastruktur. Und man muss nur offen sein dafür. Also ich glaube, dass das also eine große Erleichterung auch für Ärzte sein wird. Ich habe jetzt ein Projekt kennengelernt, wo also 80% der Patienten, wenn sie also Symptome bei sich feststellen, gehen zuerst ins Internet, bevor sie also den Arzt aufsuchen, sind oft verunsichert über die Informationen und das war eine App, die praktisch den Patienten leitet, dass also der Arzt den Patient sozusagen nicht die Hälfte der Behandlungszeit beruhigen muss und ihn also auf richtige Pfade bringen muss, sondern dass der Patient gut orientiert zum Arzt kommt und sozusagen mit dieser Vordiagnose der Arzt dann schon in seine Diagnose einsteigen kann, also als Nutzen für den Arzt, aber auch als Nutzen für den Patient. Also ich glaube, die Dynamik, wie sich das Gesundheitssystem über Digitalisierung verändern wird, wird von Jahr zu Jahr schneller. Und ich hoffe, dass wir im Gesetzgebungsverfahren das so begleiten können, dass sich die Dinge dann auch in sicheren Strukturen entwickeln können. Und das, ich habe heute gelesen, dass man denkt, dass man durch Digitalisierung im Gesundheitssystem fast 40 Milliarden jährlich einsparen kann. Und das würde also ganz neue Möglichkeiten auch in Versorgungsstrukturen ermöglichen.
Aber damit entstehen auch grundsätzlich neue Probleme. Wir haben uns ja der evidenzbasierten Medizin verschrieben. Und dann müssen wir natürlich auch Apps, die ja heute wirklich teilweise medizinische und nicht Lifestyle-Apps sind, dann auch bewerten. Nun sind die Entwicklungen so schnell, kommen wir mit den traditionellen Fahren der evidenzbasierten Medizin dann noch überhaupt hin? Oder müssen wir uns nicht was Neues ausdenken?
Also ich glaube, dass das System insgesamt schneller werden muss. Ob es dann so gehaltvoll ist, wie es also...
Rechtssicher muss es sein.
Es muss rechtssicher sein. Ich habe da jetzt keine Lösung. Man kann dieses Problem im Grunde nur beschreiben. Also es ist da. Wir brauchen also diese sicheren Strukturen. Wenn man insgesamt, und das haben wir ja die letzten 10, 12 Jahre erlebt, dass also der Digitalisierungsprozess versucht wurde zu verhindern, zumindest die Implementierung ins Gesundheitssystem.
Wir wissen, wen wir meinen.
Ja, die Welt wird sich digital in einer großen Dynamik weiterentwickeln. Und die Frage wird sein, ob wir es schaffen, große Teile von dem, was sich also entwickelt, ohne dass wir Einfluss drauf haben, ob wir das sicher in unsere Gesundheitsstruktur einbauen können oder nicht. Und je länger man hingeht und sich also Entwicklungsprozessen verweigert, desto mehr wird eine Parallelwelt entstehen.
Kollektiv-Selektiv-Vertrag ist ja auch ein Thema, was hier reinspielt. Wie wird sich das entwickeln?
Also ich denke, die Selektiv-Vertragswelt wird sich weiterentwickeln. Wir müssen nur sehen, dass wir also die Erfahrungen und die Erfolge aus diesem Versorgungsmodell in die Kollektivwelt übertragen können.
Muss das sein oder ist es nicht geradezu, sagt man in Anführungszeichen, widersinnig, dass etwas, was als selektiver Vertrag gedacht war, ins Kollektive überzuführen, er kann ja dann gar nicht mehr funktionieren?
Das ist die Frage. Auf der anderen Seite haben wir ja auch den Innovationsfonds, um also neue Versorgungsmodelle zu erforschen, um sie dann also in die Standardversorgung hineinzubringen. Und man muss einfach sehen, dass also in bestimmten Bereichen die Selektivverträge sehr erfolgreich sind und sehen, dass also sozusagen der Zugang dazu zu diesen Erfolgen möglichst vielen zur Verfügung steht.
Innovationsfonds, Stichwort, hochgepriesen. Aber was man hört, versucht natürlich jede Kasse, den Anteil, den sie theoretisch reingegeben hat, in den Fonds auch wieder rauszuholen. Und man hat da wohl viel Verständnis füreinander. Aber das war doch nicht der Sinn der Übung.
Insgesamt Innovationsfonds, auch die Projekte, die auf den Weg gebracht worden sind, sind gut. Und wir sollten uns mehr Gedanken machen, wie man eventuell den Innovationsfonds verstetigen kann. Ich glaube, dass man da auch entsprechend jetzt nach der ersten Phase Erfahrungen gesammelt hat. Man muss dann sehen, was sozusagen bei der zweiten und dritten Welle dann an Projekt neu hinzukommt. Aber ich glaube, ich bin also ein Fan von dem Innovationsfonds und glaube, dass es also wichtig ist, den zu verstetigen.
Glauben Sie nicht, dass die Kassen unter Wettbewerb selbst derart nach Innovationen streben, dass das völlig überflüssig ist? Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, was einige Ersatzkassen im Moment in Sachen Telematikinfrastruktur, was die ausprobieren mit bestimmten Apps und, die sind ja also furchtbar fix dabei. Das sind schon Projekte, die sind erstaunlich.
Ja,
das ist
also
auch der Sinn von Wettbewerb, oder nicht?
Ja.
Die beste Versorgung zu suchen.
Ich glaube aber, dass also es immer wieder Bereiche gibt, wo die Innovationen nicht so dynamisch laufen wie in bestimmten Kernbereichen. Also ich glaube, bin ja Pflegepolitiker, man müsste auch stärker den Pflegebereich im Innovationsfonds abbilden. Das ist jetzt in der ersten Welle nicht ganz so ausgeprägt. Ich hoffe, dass das also in der zweiten, dritten Welle deutlicher wird. Hatte auch schon mal den Vorschlag gemacht, dass man also einen eigenen Innovationsfonds im Bereich SGB XI auf den Weg bringt. Aber ich denke, wenn also die Berücksichtigung der Pflegelandschaft und der pflegerischen Versorgung jetzt beim Innovationsfonds stärker berücksichtigt wird, dass sich da also auch neue Versorgungsformen entwickeln werden. Also ich glaube, wir haben auf der einen Seite den Wettbewerb, aber wir haben auf der anderen Seite immer Bereiche, wo also letztendlich ein gewisser Anschub notwendig ist.
Arzneimittelversorgung, Nutzenbewertung, AMNOG. Also finanziell hat es ja nicht das gebracht, was man davon erwartet hatte. Muss da nachgelegt werden? Braucht man andere Regularien, neue Regularien?
Also ich denke, wir haben ja durch Pharma-Dialog ein mildes Verfahren gefunden, um also diesen Bereich weiterzuentwickeln. Man kann sich sicherlich das eine oder andere anders vorstellen. Ich glaube, dass der Veränderungsprozess, den wir also seit dem AMNOG auf den Weg gebracht haben, jetzt eine gewisse Ruhephase braucht. Also ich glaube nicht, dass wir also als erstes in der nächsten Wahlperiode nochmal in einen Pharma-Dialog einsteigen, was nicht heißen soll, dass man das in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode wieder angehen sollte. Aber ich meine, der Bereich der Veränderungen war in den letzten 4, 5 Jahren so stark, dass man also da mal 1, 2 Jahre sehen soll, wie sich der Bereich entwickelt.
Herr Rüttel, in dem Moment, in dem die Beiträge stark ansteigen, Klammer auf, auch ausgelöst dadurch, dass in diesem Jahr, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr und im vorvorletzten Jahr Fortuna ihr güldenes Horn über das Gesundheitswesen ausgeschüttet hat, also Beiträge ausgeschüttet hat, wird man sparen müssen. Wir werden nicht immer so in dieser sanften, wundervoll warmen Welle schwimmen. Dann ist doch Arzneimittel wieder auf der Tagesordnung.
Wenn ich zum Beispiel den Bereich sehe, Intensivpflege, nur als Beispiel, etwa 50% aller Behandlungspflegeausgaben, die unser System hat, geht in die Intensivversorgung von Patienten. Da kann ich mir auch Optimierungen vorstellen. Also ich glaube, es ist nicht nur immer der Pharma. Also wir haben,
ist aber am einfachsten.
Das soll jetzt nicht heißen, dass ich Pharma entwickeln kann, also frei entwickeln kann und dass man da nicht mehr gucken muss. Aber wir haben jetzt 5 Jahre intensiv jedes Jahr geguckt und haben also entsprechend harte Rahmenbedingungen gesetzt. Wir brauchen auch innovative Medikamente und ich denke, das ist auch wichtig für die Patientenversorgung. Aber ich glaube, dass man also über sektorübergreifende Planung, über sektorübergreifende Versorgung, über einen deutlicheren Ambulantisierungsprozess und halt eben an Randbereichen mal sieht, wie halt der intensivpflegerischen Versorgung, wo gute Arbeit geleistet wird, wo sie aber auch Strukturen entwickeln, wo also das Geldverdienen stärker im Vordergrund steht als die gute Versorgung von Patienten, dass man also Einsparpotenziale finden wird. Und ich glaube, dass das in der nächsten Wahlperiode die Frage, wie man Strukturen ändert, um also eine Ausgabenexplosion zu verhindern, uns stärker beschäftigen wird als in dieser Wahlperiode.
Das ist ein starkes Wort. Muss man sich auch die Medizinprodukteregelung nochmal ansehen?
Also ich denke, letztendlich ist immer alles auf dem Prüfstand. Aber ich glaube aber auch, wenn wir also diesen Digitalisierungsprozess konsequent fortentwickeln, dass wir also Potenziale heben, bessere Versorgung und gleichzeitig Kosten einsparen, wenn wir die Krankenhausversorgung stärker in den Fokus nehmen, dass wir also qualitätsorientiert arbeiten, dass die Frage, ob jeder alles machen muss oder denke also durch die Krankenhausreform, durch das ICOTIC-Institut, glaube ich, sind die Wege schon vorgezeichnet, dass wir also zu einer stärkeren Spezialisierung kommen. Und ich glaube, dass wir also zu einer besseren Versorgung bei gleichzeitig gebremster Kostensteigerung kommen können. Also ich glaube zwar insgesamt, dass die Kosten im Gesundheitswesen werden zunehmen. Die Frage ist nur, in welcher Dynamik sie zunehmen. Aber es gibt genügend Bereiche, wo man also Optimierungen noch umsetzen muss.
Auch bei Heil- und Hilfsmitteln?
Da haben wir ja jetzt gerade erst ein Gesetz gemacht.
Ist das hinreichend?
Also mir persönlich wäre es lieber gewesen, man hätte da noch eine stärkere Kontrollfunktion. Also man hat ja das Ausschreibungsverfahren, denke ich, ordentlich gelöst. Die Kontrollen, ob das, was also ausgeschrieben ist, auch tatsächlich bei den Patienten ankommt, denke ich, das hätte man noch optimieren können. Ich denke, da hätte eine stärkere Kontrollfunktion bei den Pflegediensten und beim MDK sein können. Aber wie gesagt, das ist alles ein dynamischer Prozess. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Legislaturperiode, ähnlich wie in dieser, die einzelnen Bereiche uns anschauen und dann nochmal nachsteuern werden. Aber ich glaube, insgesamt haben wir in dieser Legislaturperiode viele Dinge, sag ich mal, gängig gemacht. Also in der letzten Legislaturperiode hat es nach meiner Wahrnehmung in den ein oder anderen Fällen an einer Entscheidungsfreude gefehlt. Und die haben wir also in dieser Wahlperiode gehabt, sind Knoten durchschnitten worden, dass sich also Veränderungsprozesse entwickeln können. In der nächsten Wahlperiode wird man das noch dynamisieren müssen.
Und auch vielleicht inhaltlich nachlegen. Wie sieht es mit Patientenrechten aus? Also was im Patientenrechtegesetz in Sachen IGEL zum Beispiel geregelt ist, das scheint ja in der Praxis nicht angekommen zu sein. Muss man da nochmal nachlegen?
Also ich habe ja eben schon mal angesprochen, der Bereich der Information des Patienten, also der mündige Patient, wie wir es schaffen, dass der Patient weiß, was ihm an Versorgung zusteht, was er für Rechte hat. Und da glaube ich auch, ich will nicht nur immer auf dem Thema Digitalisierung rumreiten, aber ich glaube, dass man also zum Beispiel über Smartphone, App gesteuert, einen Patienten schon besser auf unser Gesundheitssystem und seine Rechte vorbereiten kann, als das heute der Fall ist.
Prävention muss da nochmal nachgelegt werden?
Ja, also ich bin etwas zurückhaltend, weil wir haben ja über 10 Jahre an dem Präventionsgesetz gearbeitet, glaube.
Also dafür hätte es gewaltiger werden müssen.
Ja, also deshalb bin ich auch eher zurückhaltend, ja. Weil Das ist ja nicht sozusagen das Gesetzgebungsprojekt, das also die größte Dynamik entwickelt hat, obwohl wir dreimal so viel Geld für Prävention zur Verfügung stellen. Also ich glaube,
die BZGA-Regelung ist nicht erste Sahne.
Politik ist immer das Suchen nach Kompromissen. Das ist so. Das ist aber auf der anderen Seite auch die Stärke unserer Demokratie, dass wir immer kompromissbereit sind. Also ich glaube, im Bereich Prävention werden wir sicherlich Sachen Impfen noch nachlegen müssen. Also ich glaube, dass wir eine Impfpflicht brauchen für Kinder. Und das Thema werden wir sicherlich im Präventionsbereich in der nächsten Legislaturperiode angehen.
War die Reaktion auf das EuGH-Urteil ein Betriebsunfall?
Also ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen das RX-Versandhandelsverbot, damit sich also weiterhin flächendeckende Apothekenstrukturen erhalten. Ich glaube aber auch, dass man einen zeitlichen Horizont braucht, um die Apothekenstrukturen zu verändern. Also es kann nicht sein, dass also Doc Morris andere Einkaufs- und andere Verkaufschancen hat als der sehr stark regulierte Apothekenbereich in Deutschland. Also wir brauchen da gleich lange Spieße. Dann denke ich, wären auch die Apotheken in Deutschland auf diese Herausforderungen beim Versandhandel vorbereitet. Dann müssen die Apotheken auch die gleichen Chancen haben. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch bedenken, dass wir eine gute Medikamentenversorgung brauchen am Wochenende, in der Nacht und im Notfall. Und das lässt sich über Versandhandel in dieser Effektivität nicht darstellen. Also wie gesagt,
auch im Katastrophenfall.
Im Katastrophenfall. Also wir müssen uns den Bereich grundsätzlich ansehen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Apotheke mit dem Versandhandel leben könnten, wenn sie die gleichen Möglichkeiten hätten. Und ich glaube, wir müssen zügig eine Lösung finden, weil meine Sorge ist, wenn die Rabatte gehören ja nach meiner Meinung demjenigen, der das Medikament bezahlt. Deshalb wird es in absehbarer Zeit sicherlich eine Diskussion geben, ob also die Kassen Anspruch erheben, was sie ja auch schon getan haben in Erklärungen, aber dass sie Anspruch erheben auf die Rabatte. Und wenn das dann der Fall ist, ohne dass wir also die Chancen für die deutschen Apotheken verändern, dann könnte es ja sein, dass eine Kasse zum Beispiel auf die Idee kommt, Satzungsleistungen zu definieren für den Versicherten, wenn der also bereit ist, über seine Medikamente über den Versandhandel zu besorgen. Und das würde ja dann auch die Apotheken und sichere Versorgungslandschaft mit Medikamenten in Deutschland stark verändern. Und ich denke, man muss auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir eine ordentliche, flächendeckende Struktur erhalten bei den Apotheken. Das ist wichtig für die Patienten. Wie gesagt, in Ballungsräumen, in Städten wird sich das Gesundheitssystem immer als besonders robust darstellen. Aber wir haben auch große ländliche Strukturen in Deutschland, die sehr empfindlich auf die kleinsten Veränderungen reagieren.
Wer jetzt Ihnen genau zugehört hat, weiß ungefähr, wie Ihre Utopie von einem Gesundheitswesen in 10, 15 Jahren sein wird. Aber zum Schluss noch eine Frage über Ihr Spezialthema. Jeder hat irgendein kleines Hobby, das für ihn besonders wichtig ist. Das jetzt nicht unbedingt, Sie sind Pflegepolitiker, das hat gar nichts mit zu tun hat. Was ist Ihr Spezialthema?
Ein Spezialthema von mir ist, weil ich halt mein Wahlkreis beginnt im Rheintal und geht über die Höhen des Westerwaldes bis ins Siegerland. Das Rheintal ist sehr stark beeinträchtigt durch Bahnlärm. Und ich bin Vorsitzender der Parlamentsgruppe Bahnlärm, der etwa 120 Kollegen angehören. Wir sind ganz stolz, dass also in dieser Legislaturperiode jetzt vor einigen Wochen ein Gesetz verabschiedet worden ist, dass also der Bahnlärm in Deutschland ab 2020 halbiert ist. Das ist ein Riesenschritt. Das wird begleitet durch ein Monitoring-System, das also sozusagen das überwacht wird und das bringt, also Lärm ist ja auch in dem Sinne eine Gesundheitsbelastung. Deshalb ist die Verbindung zum Gesundheitssystem letztendlich auch da. Aber so ein Thema, mit dem ich mich also mit Leib und Seele auch in Verbindung mit dem Wahlkreis beschäftigt habe, das war die Umrüstung der Güterzüge auf leise Bremsen. Das wird also in 3 Jahren abgeschlossen und dann gibt es in Deutschland nur noch leise Güterzüge. Da sind 180.000 Waggons umgerüstet worden auf Flüsterbremsen und das ist sensationell, was da also die Politik und auch zusammen mit den Güterunternehmen geschaffen hat.
Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Herr Rüdel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen im Wahlkampf, ein gutes Ergebnis und dass wir uns vielleicht nach der Wahl, nach dem Koalitionsvertrag nochmal zu einem kurzen Gespräch treffen.
Würde mich freuen.
Ganz herzlichen Dank.